Ja, wir sind so bei dem letzten Abschnitt im Kapitel 5. Es ist für alle, wer die Bibel mit hat, dann auch Zeit, dass wir die jetzt aufmachen. Den Text von heute wollen wir auch noch zusammen an der Wand lesen. Aber wenn wir die aufschlagen, also es ist der letzte Abschnitt von Vers 22 oder auch 21 bis 33. Und wie ich im Gebet das schon vor dem Herrn gebracht habe, es geht um die Ehe und das ist unser Bibeltext. Wir lesen uns den gemeinsam. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heiland des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird der Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau, so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Ja, in dem Abschnitt haben wir, denke ich, ein paar besondere Herausforderungen. Eins davon ist die Wortwahl selber. Die steht heute in der Zeit, in unserer Kultur, doch in einem großen Spannungsfeld. Unterordnung ist schon sehr fremd. In der Welt, in der Kultur ist das sehr fremd. Da ist ein großes Spannungsfeld. Deswegen werden wir das als eine Herausforderung schon voraussetzen und damit auch rechnen. Die andere Herausforderung ist, was ist Unterordnung? Wenn wir hier das so gelesen haben, dann kommen wir schneller auf diese Fragen, obwohl ich diese Aufgabe der Männer, ihre Frauen zu lieben, wie Christus die Gemeinde für viel schwieriger sehe und noch eine ganz große Herausforderung, die im Vergleich nehmen wir die so, als ob die so deutlich ist und so verständlich ist und als ob das eine einfachere Aufgabe wäre. Und doch werden wir uns fragen, was ist Unterordnung? Darf Unterordnung und Liebe gefordert werden. So, hier steht es in der Bibel, du musst dich mir unterordnen. Da sitzt meine Frau und dann komme ich so mit. Oder wie geschieht das alles? Wie ist das gemeint? Wie gehen wir damit um? Was ist unsere Lebenspraxis in diesen Fragen? Und wir kommen aber auch zu, glaube ich, zu einem ganz großen Bild und wie wir diesen Text hier lesen, da müssen wir zurück zu der Schöpfung, zum Anfang und da wird uns das nicht verwundern, wenn wir in dem Augenblick, als Gott die Eva schuf aus dem Adam, dass er damals schon an die Brautgemeinde für seinen Sohn gedacht hat. Dieses Geheimnis ist groß. Ich spreche aber von Christus und der Gemeinde. Und er wendet aber diesen Text an von der Erschaffung der Eva. Somit haben wir hier ein Thema der Ehe, aber nicht nur. Als ob doch Pastor Paulus sagt und führt das noch einmal alles zusammen und sagt, ich meinte das wirklich so, ich meinte das praktische Leben von Mann und Frau miteinander, aber er kommt so in diese Erklärung, dass den Schwerpunkt auf einmal, wir merken, er betont es noch einmal und sagt, ich meine jetzt Christus und die Gemeinde. Also dieses Thema ist hier doch sehr stark auch im Fokus. Jesus und seine Gemeinde. Es ist in den ersten Jahrhunderten der Christen schon zu großen Missverständnissen gekommen. Wir können den Korintherbrief oder die beiden Korintherbriefe so verstehen, dass durch die gewaltige Veränderung, welche der Mensch in Jesus Christus überhaupt erleben konnte und was er für Aufwertung bekommen hat durch dem, dass dieses Neue kommt, dass Jesus im Herzen wohnt des Menschen. Und da kommen ja so starke Worte wie, in dem Herrn gibt es nicht Mann und Frau zum Beispiel. Dadurch, sagt man, ist das Miteinander in den Ehen zum Beispiel auch ins Wanken gekommen. Dadurch war es notwendig, dass die Aposteln doch diese Themen immer wieder neu auch an die Gläubigen gebracht haben. Und hier kommt ein Grundsatztext und das ist ja Vers 21. Wenn wir uns dem lesen, von der Unterordnung grundsätzlich. Also ordnet euch einander unter, ist eine Grundsatzfrage, die bleibt. Auch wenn jetzt alles aufgewertet ist, das Heil ist jedem zugänglich, ob einem Sklaven oder einem Herrn, einem Reichen, Armen, Mann, Frau, Kind, Greis. Kein Unterschied. Alle sind in Jesus geliebte Kinder Gottes. Und doch brauchen wir jetzt eine Klarheit in der Schrift. Wie ist es in dem Zwischenmenschlichen? Wie regelt man diese Fragen? Und somit beginnt das hier auch der Text und es ist ja eine Fortsetzung von dem, was wir von der Fülle des Geistes gesprochen. Lasst euch mit dem Geist erfüllen und wir wollen das nicht vergessen, liebe Brüder und Schwestern, wenn wir diese Worte leben wollen, da wird das die Voraussetzung sein müssen. Wir werden die Kraft des Heiligen Geistes brauchen. Eine rein menschliche Anstrengung wird es nicht bringen, uns in den Ordnungen Gottes willig, freudig einzubringen. Da braucht man Geist, da braucht man Gottes Kraft. Und somit ist diese Frage der grundsätzlichen Unterordnung auch erstmal eine grundsätzliche Frage, dass wir sagen, wenn alles gleich ist, gibt es dann doch noch Unterordnungen. Und das ist der Einstieg, dass er sagt, ordnet euch einander unter. Und so wird hier im Folgenden werden ja drei Beispiele kommen. Einmal ist das die Unterordnung der Ehefrau, dann die Kinder unter den Eltern, dann die Sklaven unter ihren Herren. Das sind drei Bereiche, die behandelt werden. Aber erstmal haben wir den Grundsatz gelesen. Und dann auch mit einer eindeutigen Begründung. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Es ist wieder so ein Bereich, der wahrscheinlich uns auch so zum Teil widersprüchlich klingt, wenn wir noch die Worte aus dem Johannesbrief nehmen, dass in der Liebe es keine Furcht geben kann. Dann ist es wichtig, Grundsätze, liebe Geschwister, doch festzuhalten und dass die uns nicht irgendwann fremd werden. Dass wir sagen, in der Bibel steht, und nicht nur hier, und das ist das Neue Testament, dass ein Christ Gottesfurcht haben muss. Wie verbinden wir das mit der Liebe? Lass uns kurz über diesen Gedanken noch nachsinnen, dem erläutern. Und wenn jemand so vielleicht eine Erfahrung hat damit und sagen kann, Gottesfurcht, was verstehe ich darunter? Wie erlebe ich sie? Warum ist das wichtig, dass wir das nicht in dem Gegensatz zur Liebe oder das eine oder das andere ausklammern, sondern dass diese Erfahrung eine beidseitige oder gleichwertige ist? Hier ist die Begründung, diese Haltung der gegenseitigen Unterordnung, die ist begründet oder gefestigt in der Furcht Christi. Dass sie damit bestätigt wird. Und jetzt ist unsere Frage, dass wir kurz über diesen Gedanken Gottesfurcht, wie viel Platz hat das in unserem christlichen Alltag? Wie erleben wir das?
Also in der Furcht Christi leben, das würde ich so verstehen, dass ich meine Aufgabe sehe und nicht, dass ich etwas von meinem Gegenüber fordere. Mhm. Du hast mir zu gehorchen oder du bist mir untertan. Mhm. Das würde ich nicht so verstehen, sondern so wie ich sagte, was ist meine Aufgabe gegenüber meinem Partner?
Okay, also die Furcht Christi hält uns hier in den Schranken, dass wir nicht fordern, sondern geben.
Ja,
so?
Okay. Genau.
Ja, liebe Geschwister, was erleben wir mit der Furcht Gottes, mit der Furcht Christi? Ist das ein Segen? Ist das lebbar? Wie verhält sich das mit der Liebe Gottes? Vielleicht ist es auch kein Widerspruch für uns. Vielleicht ist es so selbstverständlich, dass dann hilft das dem anderen vielleicht doch, wenn wir das ein bisschen erklären. Ja.
Fürchten, Gott zu betrüben. Mhm. Mit unserem Wandel, dann betrüben wir Gott. Ja. Wir fürchten uns nicht für ihn, sondern wir fürchten uns, ihn zu betrüben.
Mhm. Ja. Die Furcht besteht nicht in dem, dass wir ihm nicht vertrauen, dass wir uns fürchten, ihm zu betrüben mit dem falschen Handeln. Denke ich sehr praktisch. Und da, glaube ich, sollen wir auch nie rauswachsen, sondern dass auch ein Bestandteil der Glaubenserfahrung bleibt und uns in unserem Glaubensleben auch eine Hilfe ist. Gott schenkt uns so eine Hilfe, in der Nachfolge zu bestehen. Denn die Gottesfurcht ist noch immer etwas, was auch im Neuen Testament von den Aposteln sehr selbstverständlich gebraucht wird. Ja.
Und gehorche, wenn der Herr mir etwas sagt, wie der Zeugnis oder da und Bestellung nehmen, wenn es über Gott gelästert wird oder am Arbeitsplatz, überall beim Arzt, überall, wo ich bin, genau geführt sein, um die Furcht des Herrn zu haben, dem nicht Folge zu lassen.
Ja, ja.
Ja, dieser feine Gehorsam in dem inneren Impulsen und der Stimme des Herrn zu gehorchen.
So hilft uns die Furcht des Herrn. Wir würden sagen, sie hilft uns, so wie die Schwester sagt, den Herrn ernst zu nehmen. Das, was in uns ist, der andere drückt das mit der Liebe zu Gott aus und die Gottesfurcht, die gehen hier so Hand in Hand, dass sich das wirklich beides biblisch leben lässt, begründen lässt. Und wir sollen die beiden Erfahrungen nicht voneinander ausschließen. Das, was Sie gesagt haben, will ich hier kurz in einem Text von Paulus zusammenführen. Einmal sagt er, denn die Liebe Christi, die drängt uns. Ja, das Innere, die innere Beweggrund und paar Verse davor. Dann nimmt er das so selbstverständlich und sagt, weil wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. Ja, einmal drückt er das damit aus, dass die Liebe ihm drängt und das andere Mal, dass die Gottesfurcht ihm führt und leitet. Also, Geschwister, das sind von Gott gegebene Wege zu unserem menschlichen Herzen. Wir wollen die nicht ausklammern. Und jetzt kommen wir zu der ersten Aufforderung. Das war jetzt die allgemeine Einstellung. Unterordnung ist auch in dem christlichen Miteinander, obwohl Jesus die Aufwertung von Rasse, Geschlecht, Alter, sozialen Stand eindeutig gemacht hat, das war das Allgemeine, bleibt deswegen Unterordnung ein göttliches Prinzip. Und jetzt an die Ehefrau. Die Frauen sollen sich unterordnen ihren eigenen Männern wie dem Herrn. Und hier, finde ich, ist die Begriffe, die verwirren uns. Wenn wir die Bilder nehmen, die gleich folgen werden, wie das erklärt wird, die geben uns hier, glaube ich, einen sehr guten Aufschluss, was gemeint ist, wie das zu verstehen ist. Die Begründung liegt hier nicht in dem Schöpfungsbericht, in diesem Text, obwohl wir, wenn wir die Stelle, die zum Verhältnis von Mann und Frau im Korintherbrief lesen, da wird schon auf die Schöpfung zurückgegangen auch auf den Sündenfall, hier aber nicht. Wir wollen das auch bei diesem Text lassen. Hier ist es wie dem Herrn. Und das wird noch verstärkt gleich in dem folgenden Text oder was wir gelesen haben, dass die Gemeinde in ihrem Verhältnis zum Herrn ja eine Neuheit ist. Das beginnt ja mit Jesus, es beginnt mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Da kommt dieses neue Verhältnis. Und damit wird sie aber auch begründet in dem Herrn. Entsprechend dem, wie der Herr ist. Das Miteinander zwischen Mann und Frau begründet sich hier jetzt mit dem Verhältnis zwischen Jesus und der Gemeinde. Also, wir haben die Begründung hier, ist nicht möglich, wie man es vielleicht versucht zu erklären, dass man das auf einen bestimmten historischen Abschnitt nimmt und sagt, die Kultur war damals so, weil im Kolosserbrief, glaube ich, steht das so, damit die Gemeinde oder diese Lehre, das Evangelium und der Name des Herrn nicht in Verruf kommen. Aber hier begründet er das nicht so. Er begründet das hier mit dem Verhältnis zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Und das bleibt so, ob das vor 2000 Jahren war, bei Beginn oder weiter in der vorgerückten Zeit, im Mittelalter oder jetzt. Jesus und seine Gemeinde, da ändert sich nichts. Und das soll uns einfach auch die Versuchung, von der Versuchung bewahren, das irgendwie versuchen, wegzuerklären. Sondern wir sollen lieber versuchen zu verstehen, was ist wirklich gemeint. Und auch so damit in der Eindeutigkeit es zu leben, den Segen davon zu haben. Obwohl ich von der Wortwahl schon merke, dass gerade so bei Hochzeiten, bei einer Traupredigt oder Trauhandlung, es schon notwendig ist, dass man es erklärt, weil das Wort an sich wird sehr oft missverstanden. Dass Unterordnung schon wie Diskriminierung, Versklavung, Unterdrückung, Entwürdigung verstanden wird. Und deswegen ist eine Erklärung, finde ich, gut, aber wir brauchen ja selber erstmal eine Basis dafür, eine Grundlage dafür. Und so kommen wir zum nächsten Text, Vers 23. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Heiland des Leibes. Wenn wir das jetzt dabei belassen würden, nicht weiterlesen würden, da würden wir nicht ganz den Ratschluss Gottes erfassen können. Aber wie wäre es, wenn nichts mehr erklärt wäre? Wenn das alles wäre? Wenn die folgenden Texte gar nicht gekommen wären, wie weit würden wir aus diesem einen Text das verstehen, was gemeint ist mit dem Hauptsein des Mannes. Was ist Hauptsein des Mannes? Die Überschrift, das dienende Haupt, soll das schon anleiten, um Missverständnisse auch auszuräumen, wird schon in diesem Text, auch wenn wir die weiteren nicht mal lesen, sehr deutlich, Er ist das Haupt der Gemeinde, aber er ist der Heiland des Leibes. Er ist nicht der Gebieter. Das wird hier nicht so hervorgehoben, sondern hier wird das Haupt hat diesen Leib gerettet. Das Haupt hat sich hier nicht hingesetzt und sich bedienen lassen, sondern hat gedient. Das Haupt hat hier nicht Befehle gegeben, sondern hat gemacht, hat sich unterordnet, hat sich entäußert, hat Menschengestalt eingenommen, ist den untersten Weg gegangen, als der Heiland, der das, den Leib rettet, der den Leib das heilt. Und so ist das, glaube ich, auch wichtig, dass wir hier, und wenn ich diese Texte lese, dann muss ich das jetzt als Ehemann schon sagen, vielleicht guckt man jetzt auch nur auf seine Aufgabe und wie Franz sagt, und wenn wir dann auf die schauen, da finde ich, ist die hier enorm groß. Dieses Hauptsein ist nicht ganz einfach. Das fordert uns Männer schon sehr, sehr heraus in unserer Aufgabe. Er ist der Heiland des Leibes. Das ist das Haupt. Und deswegen werden hier natürlich jetzt Gedanken kommen, oder die dürfen kommen, obwohl sie im Text so nicht gestellt werden. Aber das, was wir am Anfang gelesen haben, so sollen sich die Frauen ihren Männern unterordnen in allem. Das ist oft eine Frage, die ich bekomme. Was heißt in allem? Und was heißt, mein Mann ist das Haupt? Ist das wichtig bei Entscheidungsfindung? Oder wann kommt das zum Tragen? Wie lebt sich das miteinander, wenn eine Unterordnung gefordert wird von der Schrift? Und wenn jetzt der Ehemann sich in dem als Haupt, aber nicht zur Verfügung stellt, als Heiland, als Retter, als Diener seine Frau, muss sie sich immer noch unterordnen, wenn er das nicht nachkommt, oder nur dann, wenn er das nachkommt? Diese Fragen stellen wir uns immer wieder. Wir wollen schauen, was der Text uns sagt. Wir lesen dann in Vers 24, dass die Begründung noch einmal mit der Haltung der Gemeinde verbunden ist. Und er sagt, wie die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Das wird hier vorausgesetzt, dass die Gemeinde sich dem Christus unterordnet. Und hier ist uns das irgendwie verständlich, wenn wir jetzt sagen, die Gemeinde verselbstständigt sich und findet das nicht mehr notwendig, sich Christus zu unterordnen. Dann, glaube ich, würden wir uns alle irgendwie unwohl fühlen und sagen, da will ich nicht, da weiß ich nicht, dann bleibt doch gar nichts mehr. Wenn wir das aufgeben, dann bleibt doch gar nichts mehr. Und so selbstverständlich wird auch hier weiter begründet mit dem, dass die Gemeinde das so tut. Und deswegen, wenn wir das bis jetzt Gelesene nehmen, liebe Brüder und Schwestern, dann dann hat das vielleicht noch gar nicht so sehr einen praktischen Wert oder Erklärung. Ich werde hier jetzt auch nicht eingehen wollen auf die Beschaffenheit von der Frau und Mann, dass das so begründet ist. Hier in diesem Text bleibt das allein bei dem Verhältnis von Christus und die Gemeinde. Und hier wird diese Begründung auch als ausreichend gesehen, ohne dass man jetzt sagt, wir haben so einen großen praktischen Gewinn davon. Wenn wir das bis jetzt Gelesene nehmen, dann glaube ich, sind wir auch in der Verantwortung vor der Heiligen Schrift, dieses Wort so wahrzunehmen, um das durch die Ehe zu verdeutlichen und sichtbar zu machen, wie das Verhältnis zwischen Jesus und seiner Gemeinde ist. Und deswegen finde ich, dass die Verantwortung der Männer hier enorm groß ist. In der Stelle des Christus zu treten und an seiner Stelle dieses Sinnbild zu leben, ist unmöglich. Menschlich. Ich weiß nicht, wie man es soll. Denn das ist für uns doch so eine Größe, wie Jesus zu sein, wie Jesus zu lieben. Aber nicht mit weniger wird das Ganze hier begründet. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Ausführlich wird das jetzt in den Versen 26 und 7 bis 27 verdeutlicht, was das ist. Wie hat Christus denn seine Gemeinde geliebt? Dann wird das noch einmal, kommt ja nach diesen langen Ausführungen in dem Verhältnis zwischen Christus und seine Gemeinde, doch noch einmal auf die Ehe zu sprechen. Und das ist dann die Zusammenfassung in Vers 33. Die Männer werden hier in den Maßstab der Liebe Christi erhoben. Sie werden gefordert, so zu lieben, wie Christus die Gemeinde. Deswegen ist das ganz unbegründet, wenn meine Frau zu mir mal sagt, kannst du mich noch ertragen? Dann überwältigt uns doch die Liebe Christi. Und dann weiß ich, mit keinem Recht kann irgendwas, was es auch immer ist im Leben, vorfallen, dass ich mir das Recht nehmen darf, zu sagen, jetzt nicht mehr. Und dann sagt er, Jesus hat die Gemeinde geliebt mit dem Ziel, sie zu heiligen, reinigend durch das Wasserbad im Wort. Vielleicht können wir diese Worte hier zusammenbringen. Das Reinigende und das Heiligende, obwohl man das auch in der Rechtfertigung und in der Heiligung noch noch viel detaillierter betrachten kann. Aber so wie in 1. Korinther 6, es heißt, ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Ihr seid reingemacht und ihr seid geheiligt. Hier in diesem Wort ist das so zusammengebracht. Und ich glaube, hier meint er auch die gleiche Wirkung, obwohl man, wie gesagt, das noch auch detailliert voneinander betrachten kann. Aber das Reinigende und Heiligende ist hier so sein Ziel. Wann haben wir als Männer, als Ehemänner, das uns so vorgenommen, alles zu tun, damit Heil geschieht, Reinigung geschieht? Und das ist nicht gefordert, sondern das ist gedient, das ist gegeben. Er hat es bewirkt, er hat es geschenkt, er hat es gemacht. Sicher wäre das jetzt eine Überforderung, das vom Mann zu erwarten, dass er ein Retter und Heiland ist. Aber das ist doch die Voraussetzung, das ist doch das, wäre doch eine Verzerrung, wir würden diese zwei Bilder voneinander trennen. Und sagen, die Gemeinde muss sich unterordnen, auch wenn Christus nicht der Heiland ist, finde ich auch ein künstliches Gebilde. Das gehört doch zusammen, dass wir dienen, gehorchen wollen, weil der Herr es ja auch wirklich gemacht hat. Denn alles, was jetzt gesprochen ist, ist von Jesus gesprochen. Hier kann der Apostel Paulus gar nicht anders und erklärt Jesus seinen Dienst, seine Wirkung, seine Erlösung, was die bewirkt hat. Und wir haben diese große Gnade, dass wir einmal lesen können in der Heiligen Schrift, dass wir ein für allemal geheiligt sind. Aber wir haben auch die große Herausforderung, in der Heiligung zu wachsen. Und hier, glaube ich, können wir beides mit reinnehmen. Reinigend, heiligen. Dass die praktische Auswirkung des Glaubens doch auch in unserem Leben nicht nur, dass wir uns immer berufen, wir sind ein für alle Mal geheiligt und mehr brauche ich nichts, sondern auch in der praktischen Heiligung, in der Nachfolge, so wie wir das gelesen haben im Epheserbrief oder noch lesen werden, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Dass da in der Praxis des Lebens was geschieht, dass diese Heiligung nicht nur eine Wirkung von ist, sondern auch eine Folge in unserem Leben hat. Martin Luther hat Heiligung mal so beschrieben. Er hat das mit der Rechtfertigung, also mit dem Wirken Christi verbunden und gesagt, voranschreiten oder das hat er gleichgesetzt mit geheiligt werden, ist nichts anderes, als immer wieder anzufangen, voranzuschreiten. Anfangen ohne voranzuschreiten ist zurückfallen. Voranschreiten ist immer wieder anfangen. Und so in dieser Spannung leben wir, dass Heiligung einmal, was Geschenktes ist, was kein Kind Gottes vergessen soll. Sonst wird er sich verkrampfen in eine Eigenleistung, aber eine Heiligung, die nicht sichtbar wird in unserem Leben, das ist, wie Luther sagt, ist ein Zurückfallen. Genauso wie das Blut Christi uns ein für alle Mal von der Schuld und Strafe der Sünde befreit, so reinigt das Wort Gottes ständig von der Verunreinigung und Verschmutzung durch die Sünde. Und das haben wir hier in diesem Wort, die Wirkung des Wortes Gottes. Hat Jesus seinen Jüngern sehr deutlich gesagt, ihr seid rein um des Wortes willen. Das Wort Gottes hat eine fortlaufende, reinigende Wirkung. Und so setzt Christus sich für seine Gemeinde ein. Wir Der weitere Zweck der Hingabe Christi, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Wir sollen das Ganze nicht vergessen, dass wir immer noch bei dem Mann sind, bei dem Ehemann sind, obwohl wir hier merken, wir sind hier weit weg von dem Ehemann. Wir sind hier direkt im Herzen von Christus, was er beabsichtigte und was er getan hat, was er will, was sein Wunsch ist und woran er arbeitet. Vor sich hinzustellen, herrlich. Ich glaube, wir haben schon eine Mühe damit, wenn wir unser persönliches Leben betrachten, und einerseits den Wunsch haben, in der Reinheit zu leben, eine reine Gemeinde zu erleben und das auch erwarten, dass die Gemeinde rein ist, auch jetzt als lebendige Menschen, und doch wissen, wie schwierig das ist, das wirklich ganz umzusetzen. Das ist ein Problem, finde ich. Die Sündhaftigkeit des Menschen und die reine Gemeinde, das zusammenzubringen, ist eine ganz große Herausforderung für uns heute. Obwohl wir wissen, die Absicht Christi ist es. Und wir wissen noch eins, liebe Brüder und Schwestern, in der Vollendung wird es wirklich so sein. Heute ringen wir darum. Aber wer kann von sich in seinem Leben sagen, es ist bei mir vollendet, da sind keine Flecken mehr? Und wenn wir das von uns nicht sagen können, wie wollen wir das von der ganzen Gemeinde sagen? Und somit ist das gar nicht so einfach. Es ist nicht so, dass wir dadurch uns irgendwo immer wieder einen Rückzug erlauben und sagen, ist ja eben unsere Schwachheit. Wir wollen dafür ringen, Geschwister. Aber in diesem Ringen sollen wir das nicht vergessen, dass wir wirklich immer an etwas arbeiten, was immer noch was an sich hat. Aber dafür hat Christus gelitten, gekämpft. Dafür setzt er sich immer noch ein, damit die Gemeinde verherrlicht dargestellt wird. Wie werden wir wahrgenommen in der Umgebung? Wir sollen uns nicht wundern, dass diese Worte, die Apostel Paulus zu den Korinthern schreibt, nicht viele sind von euch vornehm, reich oder gebildet. So, das jetzt dahin zu stellen, dass wir sagen, wir sollen jetzt schon die Leuchten in dieser Welt sein, im Sinne von der Größe der Welt, ich glaube, das wäre ein falscher Schlussstrich. Es kann eine verborgene Reinheit bleiben. Es kann ein ein verborgenes Wachstum werden nach innen. Aber es wird sich auch immer nach außen sichtbar machen. Es wird Menschen anziehen, ohne dass wir groß werden. Das Thema dieser Konferenz ist der Satz, den wir schon einmal gebraucht haben hier in der Bibelschule Brake, jetzt im Abschluss: Wachsen, ohne groß zu werden. Und das ist ein Teil davon. Es soll ein Wachstum geschehen, aber die Darstellung der Herrlichkeit, das ist noch und wird in der Vollendung wirklich sichtbar sein und werden. Wir kommen zur weiteren Begründung. Die weitere Begründung für die Liebe des Mannes zu der Ehefrau, das ist dein eigen Leib. Oh, das hört sich für uns immer so ein bisschen komisch an, sich selber zu lieben und so dieses. Aber ich glaube, wenn wir das weiterlesen, dann ist das vielmehr begründet in dem Wort, das von der Schöpfung angewandt wird. Und das haben wir wie hier in dem Vers 31. Sein eigen Fleisch ist nicht so sehr das eigene, sondern als die Frau erschaffen wurde, da wurde sie aus dem Körper des Mannes erschaffen. Und das meint ihr auch. Das ist nicht was Fremdes, was du da liebst. Das bist du. Das ist gar nicht so sehr zu verstehen, glaube ich, dass wir sagen, ja, ich liebe mich und dann liebe ich auch meine Frau, sondern wenn ich meine Frau liebe, da soll jeder Mensch das begreifen, eigentlich liebe ich mich selber daran. Weil das ist die Einheit, die mal war in Adam und Eva und die sich in jede von Gott verbundene Ehe wiederfindet. Ich liebe meine Frau, damit liebe ich mich, das ist der Teil von mir. Nicht erst, ich liebe mich und dann kann ich auch noch meine Frau lieben. Sondern ich liebe meine Frau und in dem liebe ich mich. Er pflegt sie hier, der Vers 30 ist noch einmal sehr auf die Gemeinde und Christus bezogen und sagt noch einmal, denn wir sind Glieder seines Leibes. Wir werden auch mit diesem Gedanken jetzt schließen, die Zeit erlaubt uns das gar nicht, das hier ganz durchzugehen. Wir sind Glieder seines Leibes. Hier, als ob das noch einmal alles zurückgenommen wird und diese Stärke, der neue Mensch, liebe Brüder und Schwestern, in Jesus Christus, der soll sich nicht so sehr definieren, das können wir vielleicht in diesem Vers lesen, über meinen Stand, über meinen Status, über meine Position, bin ich verheiratet oder nicht, bin ich in der Ehe gebunden oder nicht, sondern wir sind Glieder seines Leibes. Davon soll ein Christ immer ausgehen. Das macht unser Leben aus. Und das wird hier noch einmal in diese ganze Betrachtung noch einmal reingenommen, dass die Selbstverständlichkeit eines gläubigen Menschen erstmal davon ausgeht, dass er ein Teil ist am Leib Christi. Warum ist das so wichtig, Geschwister? Weil wir davon ausgehend sagen können, wir halten uns an dem Wort Gottes. Der Herr ist mein Retter. Ich bin Glied an seinem Leib. Und deswegen will ich seinem Wort gehorchen. Davon kommt das, diese Gottesfurcht, diese Bereitschaft, sich in Gottes Ordnung hineinzubegeben. Die kommt nicht aus einer Willensanstrengung so sehr, wie aus einem Selbstverständnis, wie verstehe ich mich? Wo bin ich eingeordnet in dieser Welt, in der Zukunft? Wo ist mein Zuhause? Und er kommt noch einmal darauf und stärkt uns alle daran und sagt, wir sind doch Glieder an seinem Leib. Und aus dem heraus wollen wir dann gehorsam sein. Und dann nimmt das eine ganz andere Wendung an. Das gibt, setzt bei uns ganz andere Kräfte frei. Und in dem Sinne wollen wir auch zusammen beten, dass diese Aufforderung der Heiligen Schrift bei uns nicht von dem Geist der Zeit geprägt werden, dass nicht der uns bestimmt und dann nicht viele ungeklärte Fragen das bestimmen, denn die Unterordnung, das will ich jetzt nur in einem Satz sagen, wir werden das noch einmal zum Schluss, diese Betrachtung, wenn der Apostel Paulus den Text nochmal zusammenfasst, nochmal darauf kommen. Ich will ihm jetzt einfach sagen, in dem, wie ich das verstehe, die ist nicht so sehr in der Entscheidungsfindung zu finden. Wenn eine strittige Frage ist, dann hat der Mann das Sagen. Es ist für mich ein Detail. Die Unterordnung ist vielmehr in dem, achte und schätze ich meinen Mann. Da beginnt alles. Und da verlieren wir auch alles. Wenn wir das verloren haben, dann haben wir auch nicht mehr den Weg. Da finden wir nicht die Entscheidung. Und für uns Männer ist die Aufgabe so groß, der Vergleich geht nicht größer. Es gab und darf keine Handlung deine Frau geben, dass du sagen wirst, das erlaubt mich nicht mehr, dich zu lieben. So ist Christus mit keinem umgegangen. Und deswegen finde ich, haben wir hier eine sehr, sehr große Herausforderung, aber auch eine sehr große Ermutigung. Er steht dahinter. Und wir dürfen teilnehmen an einem ganz großen Werk in unseren Ehen, Jesus und seine Gemeinde zum Teil anfassbar machen und sichtbar. Lass uns doch beten.